Liebe Gemeinde, hier im Haus, im Saal und liebe Zuschauer oder Beteiligte im Livestream, ich freue mich sehr, hier zu sein und dass wir gemeinsam den Gottesdienst feiern können. Und die Aufgabe für mich war, eine Predigt auszuarbeiten zur Freude in der Mission. Und dann habe ich natürlich unsere Studentinnen und Studenten gefragt. Und da ist nicht immer alles nur fröhlich in der Mission, das habe ich auch gelernt. Und deswegen möchte ich eine biblische Spurensuche machen mit uns heute Morgen. Was ist denn an dieser Freude dran? Freude in der Mission, was ist das für eine Freude? Zuallererst ist diese Freude Gottes eigene Freude darüber, dass er selbst Mensch wurde in Jesus und in ihm die Menschheit mit sich versöhnte. Gott hat sich so darüber gefreut, dass er das tat. Er freut sich darüber, das ist seine Freude. Und zweitens ist es die Freude im Himmel, natürlich über jeden einzelnen Menschen auf der Erde, der diese Erlösung annimmt und zu Gott zurückkehrt. Und das ist auch unsere Freude. Sie hat einen Ursprung im Himmel und ist auf der Erde zu finden. Gehen wir nun auf die Suche. Alles begann anscheinend mit einem Beschluss. Vor unergründlich langer Zeit im Himmel wurde der Entschluss gefasst, in der Dreieinigkeit, dass Gott seinen Sohn für sein Volk Israel und dann für die ganze Welt zum Licht machen wollte. Das haben wir im Predigtext gehört. Zum Licht für die Heiden, zum Licht für das Volk Israel. Und wenn wir uns das vorstellen dürfen, mit allem Respekt, im Psalm 40, Vers 8 kommt es mir so vor, als hören wir hier bei der Beratung zu. Da spricht dann Jesus, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Im prophetischen Wort dann wurde dieser Beschluss, dieser Ratschluss der Erlösung, dann zuerst Israel und dann auch uns als Freude angekündigt. Eine Freude, die sogar die Schöpfung erfassen soll. Jesaja 35, Vers 1, die Wüste und Einöde wird sich freuen. Und die Steppe wird frohlocken und blühen wie ein Narzissenfeld. Eine Freude, die dann über Israel weit hinaus die Heidenvölker erreichen sollte, als sei sie sozusagen nicht zu bändigen. Jesaja 56, Vers 7 bis 8. Die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, die also ihm nachfolgen wollen, da spricht Gott über sie, die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihr Gottesdienst soll wohlgefällig sein und mein Haus, sagt der Herr, soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ein Haus, in dem Gott alle erfreuen möchte, die da hineingehen. Und dann sagt er zum Schluss, Vers 8, der Herr noch, ich will noch mehr zu ihm sammeln, zu seinen Gesammelten soll noch viel mehr dazukommen. Es ist eine Freude, die letztlich auf Gott wieder zurückspringt. Jesaja 62, Vers 5. Und wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. In Jeremia 32, Vers 40 lesen wir, Gott will einen ewigen Bund mit ihnen schließen und er will nicht davon ablassen, ihnen wohl zu tun, damit ich mich über sie freuen kann. Gott freut sich, uns wohl zu tun. Und er will sein Volk, hier ist es erst einmal noch Israel, einpflanzen in dieses Land in Wahrheit, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele. Ein Herzensprojekt Gottes, die Erlösung. Und schließlich dann erreichte diese himmlische Freude dann die Erde. Als erstes in Gottes Eigentum, dem Volk der Juden, und aber immer mit der ganzen Welt im Blick. Wir finden sie im Lukasevangelium wieder, im Kapitel 1, Versen 35 bis 56. Diese Freude begleitete schon die Empfängnis, die Schwangerschaft und dann die Geburt Jesu. Sogar der noch ungeborene kleine Johannes im Mutterleib wurde davon angesteckt und hüpfte vor Freude, Vers 44, als die wohl soeben schwanger gewordene Maria Elisabeth begrüßte. Maria freute sich daraufhin im Geiste und stimmte ihren berühmten Lobgesang an. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Ja, und dann die Geburt Jesu. Der Engel sprach zu den Hirten, fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Und dann reißt der Himmel weiter auf und dann ist die Menge der Herrscharen da, der himmlischen, die Engel, und sie sprechen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Auch Jesus hatte diese Freude. Er teilte sie schon mit seinen Jüngern. Aber er musste ihnen helfen, den wahren himmlischen Ursprung zu finden und festzuhalten. Das lesen wir in Lukas 10. Die 70 kehrten mit Freuden zurück. Wir wissen, worüber sie sich am meisten gefreut haben in ihrem Dienst. Sie freuten sich, dass sie die Vollmacht Jesu auswirken konnten, ausüben durften über Geister, über Dämonen, über die Finsternis. Das hat sie am allermeisten gefreut. Jesus springt dann da rein und sagt, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Da führt ihre Freude zurück, wo sie herkam. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so war es wohlgefällig vor dir. Jesus sprach sehr viel von dieser Freude. Sie war sogar das Ziel seiner Lehre. Johannes 15 lesen wir, das habe ich zu euch geredet, sagt Jesus, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Er tröstete die Jünger damit. Kurz vor seinem Tod am Kreuz sagt er zu ihnen und tröstet sie, ihr seid jetzt traurig, aber ich werde euch wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Er machte mit dieser Freude ihnen Mut zum Gebet. Johannes 16 auch. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten, sagt Jesus. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Jesus überließ diese Freude seinen Jüngern geradezu wie eine wunderbare Hinterlassenschaft in seinem letzten Gebet für sie. Johannes 17. Da betet Jesus zum Vater, nun komme ich zu dir. Und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Diese Freude war ihm so wichtig, dass er sogar um ihretwillen das Kreuz auf sich nahm. Hebräer 12. Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Aber nun ist mit seinem Kreuzestod noch etwas ganz Besonderes geschehen. Eigentlich war ja gedacht, zuerst einmal das Heil für Israel zu geben, die ganze Freude da hineinzuschütten sozusagen. Das soll ein Freudenvolk werden als Zeugnis für den Herrn. Und was ist mit den Heiden? Ja, die sollten auch dran kommen irgendwie. Nun wissen wir, dass Jesus, als er am Kreuz starb, belehrt uns der Paulus, ist was Wunderbares passiert. Mit dem Moment ist Friede gemacht worden und die Freude ist jetzt für alle da. Das sagt er uns im Epheser 2. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede. Und Jesus kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Und so begann dann der Siegeslauf der Freude mit den Aposteln um die Welt. Alle Menschen sollten sie erfahren dürfen. Die Apostel lebten unter argen Widerständen, unter seltsamen Umständen, aber auch im Gründen ihrer Gemeinden diese Freude und halfen dazu, dass Menschen durch Bekehrung zu Jesus sie erlebten. Aber es war auch Leid damit verbunden. In Apostelgeschichte 5, Vers 41 sehen wir, wo die Apostel vor dem Hohen Rat sich rechtfertigen mussten für ihre Verkündigung. Und sie sagen, naja, ich kann nicht aufhören, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir werden nicht schweigen. Und so gingen nun sie voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu erleiden um seines Namens willen. Verfolgung war auch ein Auslöser für die Verbreitung der Freude. Die Urgemeinde wurde aus Jerusalem vertrieben, aber es entstanden neue Gemeinden. Und nun lesen wir, es herrschte große Freude, Apostelgeschichte 8, als auch in einer anderen Stadt Zeichen und Wunder geschahen und die Macht Gottes sichtbar wurde. Und wir finden diese himmlische Freude bei vielen Einzelnen, unter anderem auch dem Kämmerer. Als er aus dem Wasser heraufgestiegen war, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Was für wunderbare Zeugnisse und Dokumente über diese Freude. Und diese Freude ging weiter, als die Apostel schließlich auch zu den Heiden kamen. Apostelgeschichte 13. Die Jünger wurden voll Freude und Heiligen Geistes, als das geschah. Öffnung der Freude für alle. Und so durchzogen sie nun das als Abgeordnete der Gemeinde Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Für die Apostel selbst war dann auch Freude ein sehr großes Anliegen für die Gemeinden. Wir finden sie im Segen des Paulus für die Römer. Da heißt es so wunderbar: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Freude war ein Anlass für die Apostel, Briefe zu schreiben. Johannes schreibt: Dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Was für ein Motiv. Und Freude als ein Selbstverständnis im erzieherischen Gemeindedienst. Paulus sagt zu den Korinthern, schreibt zu ihnen: Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Was für eine Job Description, ne? Gehilfe zur Freude. Aber Achtung, diese Freude ist auch nicht ungefährdet. Wenn wir in unserem Leben eine massive Bedürfnisorientierung durchsetzen und keinen Blick für geistliche Dinge haben, dann kann diese Freude schwer aufkommen. Und da sagt Paulus zu uns klare Sätze in Römer 14, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Diese Freude ist in Gefahr, wenn wir lasterhaft leben, wenn Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Zügellosigkeit, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid und dergleichen mehr großen Raum gewinnen, wie soll dann diese Freude kommen? Diese Dinge vernichten diese Freude im Reich Gottes. Diese Freude ist in Gefahr, wenn wir den Heiligen Geist betrüben, wenn wir mit diesen Lastern zu tun haben. Also, wohl dem, der gegen seine Laster kämpft, bis er sie los ist. Wohl dem, der seinen neuen Menschen anzieht. Wohl dem, der lernt, geistlich zu leben. Davon ist die Frucht Liebe und Freude und Friede und Langmut und Freundlichkeit und Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Diese Freude kann auch in Gefahr geraten, wenn wir die Erziehung Gottes an uns nicht richtig verstehen. Hebräer 12 steht, ja, alle Erziehungsmaßnahmen Gottes scheinen uns für den Augenblick nicht zur Freude zu sein, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Die Freude kann gefährdet sein, wenn wir die Härten, die Wüstenzeiten und die Leidenszumutungen im Glaubensleben nicht verstehen. Und da sagt uns der Hebräerbrief: Schau hin auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Die Freude kann gefährdet sein, wenn wir Anfechtung nicht verstehen. Jakobus sagt: Leute, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Also wie können wir nun die Freude fördern? Erstens, achten wir darauf, dass wir Jesus lieb behalten. Das ist das Allerwichtigste. Jesus lieb haben. Petrus schreibt: Ihr liebt Jesus, obgleich ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn überhaupt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das wird eine ganz große Jubelfreude geben, wenn Jesus wiederkommt. Denn ja, nicht ununterbrochen und pausenlos und voll gewaltig vorhanden ist diese Freude Tag aus, Tag ein bei allen von uns. Ich glaube nicht. Aber Jesus können wir immer lieb haben, auch wenn wir durch die freudlose Wüste und freudlose dunkle Täler gehen müssen. Und damit können wir uns auch gegenseitig und selbst trösten, wenn es auch so oft nicht gelingt, diese Freude zu spüren. Jesus lieb haben, das ist das Erste. Das fördert die Freude. Das Zweite ist, diese Freude hat offensichtlich einige ganz dicke Freunde, wie wir gesehen haben. Die großen Freunde heißen Liebe, Friede, Wahrheit und Gerechtigkeit. Und das sind eigentlich Freundinnen, muss man sagen. Das ist ja die Liebe. Der Friede ist ein Freund und dann die Wahrheit ist wieder eine Freundin und die Gerechtigkeit wieder eine Freundin. Viele Freundinnen und ein Freund. Liebe, Friede, Wahrheit und Gerechtigkeit sind die Freunde der Freude. Wo die sind, da kommt auch diese Freude. Also wohl uns, wenn wir uns intensiv um diese Freunde kümmern. Je mehr wir Gerechtigkeit, Friede, Wahrheit und Liebe wirklich ersehnen, erstreben und schließlich mehr und mehr ausleben in unseren Häusern und Wohnungen, in unseren Beziehungen zu Glaubensgeschwistern, zu Fremden, zu Freunden, ja sogar zu Feinden, umso mehr wächst auch diese Freude bei uns und in uns. Das bedeutet, erfüllt vom Heiligen Geist zu sein und angetrieben zu werden von ihm. Wohl uns, wenn wir uns also um das Wachstum unserer inneren Menschen kümmern. Wohl uns, wenn wir das Wachstum des neuen Lebens in uns fördern. Denn fördern wir das geistliche Leben, ordnen das äußere Leben und richten es ganz nach Gottes Willen aus und nicht nach unserem eigenen, dann wächst auch die geistliche Freude. Dann sind wir glaubwürdige Jesus-Leute und müssen uns nicht schämen, von Jesus zu erzählen. Und drittens, wir brauchen Gehilfen zur Freude. Paulus sagt, ich will ein Gehilfe eurer Freude sein. Also wohl allen, die irgendwie geistlich Verantwortung für andere tragen, wenn sie sich auch als Gehilfen zur Freude verstehen. Für die Menschen, die ihnen anvertraut sind. Und wohl ihnen und uns, wenn wir so reden und handeln, dass die geistliche Freude geweckt, gefördert und gestärkt wird. Das spricht uns alle an, die wir hier oder da leiten, führen, predigen, lehren, auf irgendeine andere Art und Weise in der Gemeinde mitarbeiten. Wenn wir das beherzigen, sind wir gute Zeugen Jesu. Unsere geistliche Freude zusammen mit einem tugendhaften Leben macht uns zu glaubwürdigen Jesusleuten in dieser Welt. Und dann kommt schließlich der große Tag, wo es Wirklichkeit wird, wovon Psalm 97, Vers 1 schon singt. Der Herr regiert als König, es frohlocke die Erde, die vielen Länder sollen sich freuen. Amen.